Es ist Mittwoch, der 23. September, und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Bibelgespräch. An meiner Seite Matthias. Hallo Matthias.
Hallo Heiko.
Wir haben heute einen neutestamentlichen Text, und für diejenigen, die noch nicht ganz firm darin sind, die meisten wissen es schon, das ist normalerweise auch der Predigttext für den kommenden Sonntag, und wir wollen euch da mit hineinnehmen in die Gedanken, damit wir uns gemeinsam auch vorbereiten können auf das, was dann am Sonntag kommt. Jetzt weiß ich es allerdings nicht ganz genau, wie es am Sonntag werden wird. Wir haben einen Gastprediger, Hanno Sommerkamp, der Pastor aus Nordhorn, wird kommen und uns besuchen. Ich bin am Sonntag nicht da, ich bin unterwegs in Melle, aber der Gottesdienst wird ja aufgezeichnet. Ich kann mir dann auch die Predigt anschließend noch anschauen. Bist du denn auch im Gottesdienst, Matthias, oder bist du unten bei den Kindern?
Ich bin tatsächlich jetzt am Sonntag unten bei den Kindern.
Okay, dann wirst du dir das vielleicht auch eher im Nachhinein nochmal anschauen können. Ja, bei den meisten von euch wird das allerdings anders sein. Ihr könnt das ja live schauen. Ihr wisst ja, wie ihr darauf kommt. Und an dieser Stelle auch nochmal herzliche Einladung zu unseren Live-Gottesdiensten. Bitte meldet euch an, damit wir niemanden wieder zurückschicken müssen. Die Plätze werden langsam auch gefüllt. Wir kommen an unsere Kapazitätsgrenze, aber wir haben auch einige Alternativen aufgebaut. Wir haben beispielsweise den Korkraum auch jetzt technisch so bestückt, dass wir möglicherweise dort auch noch einige Leute unterkriegen können. Wie sieht es aus mit dem Bibelgespräch? Matthias, du hast auch schon im Gespräch mit Leuten genauso wie ich gemerkt, manche sehnen sich danach, oder?
Ja, sehr. Es ist noch was anderes, ne? Also wenn man mitagieren kann, wenn man seine eigenen Fragen stellen kann. Ja, ich denke, auch wenn man seine Erfahrungen teilen kann oder was einem da bewegt hat bei dem Bibeltext, das ist besonders schön. Also irgendwie auch diese Gemeinschaft zu pflegen, und irgendwie merkt man doch noch stärker, man ist zusammen unterwegs, und das geht vielen Leuten verständlicherweise ab. Und ja, es ist natürlich eine sehr herausfordernde Zeit, eine Zeit, wo wir nicht so genau absehen können, wie sie sich entwickelt. Wir halten uns an höchste Sicherheitsvorkehrungen. Ja, aber wir denken auch, dass es jetzt mal wieder Zeit ist, einfach eine Präsent-Bibelstunde zu haben. Und wir können das natürlich nur unter Vorbehalt sagen. Ja, wenn jetzt extreme Dinge eintreten und auf einmal die Infektionszahlen massiv in die Höhe schießen, dann werden wir sicher nochmal ein Update geben und nochmal schauen, ob das überhaupt möglich ist. Aber sonst würden wir jetzt tatsächlich am ersten Mittwoch im Oktober unsere erste Präsenzbibelstunde wieder haben.
Genau, also merkt euch bitte den Termin schon mal vor. Am 7. Oktober werden wir wieder unsere Präsenzbibelstunde haben, unser Bibelgespräch, und dann auch wirklich in einer Form des Miteinanderredens. Und wir werden uns möglicherweise hier wieder zur alten Stunde treffen können im großen Saal dann. Im großen Saal, damit wir auch dann nicht so dicht aneinander sitzen müssen. Ich hoffe, das klappt alles gut. Das ist ein Versuchsball. Das hängt natürlich dann davon ab, welche Erfahrung wir sammeln. Um 19 Uhr bis 20 Uhr zur gewohnten Zeit, wie vor Corona, wollen wir uns treffen am 7. Oktober.
Genau. Und der Vorteil, dass wir uns da im Gottesdienstsaal treffen, ist, da können wir auch die Abstände einhalten. Wir haben eine sehr hohe Deckenhöhe, wo sich die Luft gut verteilen kann, wo wir gut auch mit Fenster offen Luftaustausch erzeugen können. Ja, und dann werden wir mal schauen, werden wir das Beste draus machen, werden Erfahrungen sammeln, werden wir mal schauen, wie praktikabel das ist. Wichtig ist natürlich auch für uns, dass wir, wenn Leute jetzt noch nie da waren, vielleicht sich nochmal bei uns anmelden, wenn wir wissen, okay, jetzt kommen viele andere, viele neue, damit manchmal hat man so seinen gewohnten Rahmen und denkt, jetzt kommen 20 Leute oder vielleicht auch 30. Und jetzt, wenn dann 40 oder 50 kommen, dann muss man schon mal anders die Stühle stellen. Da sollten wir uns drauf vorbereiten.
Genau, und ihr habt ja jetzt einige Zeit noch, um euch anzumelden, wenn ihr uns seht, oder ihr könnt uns anrufen oder auch eine E-Mail schreiben. Die Daten von uns findet ihr auch auf unserer Homepage. Und dann können wir schon ein bisschen mehr kalkulieren und rechnen, wie wir das am besten machen werden. Das alles natürlich unter dem Vorbehalt, dass die Zahlen nicht weiter ansteigen. Wir hatten jetzt am Ende der vorigen Woche einen leichten Anstieg zu verzeichnen. Da haben wir uns ein bisschen Gedanken und Sorgen gemacht. Ich habe das auch im Gottesdienst erwähnt. Jetzt glücklicherweise ist diese Serie gerissen, und wir haben in den letzten zwei, drei Tagen wieder rückläufige Zahlen. Dafür sind wir sehr dankbar. Okay, so viel der Vorrede. Heute ein bisschen mehr, weil wir ja auch ein paar Informationen loswerden wollten. Die werden wir auch bei Zeiten in den News verpacken und auch im Gottesdienst abkündigen. Jetzt schauen wir aber, wie es für uns auch dran ist, in den Bibeltext hinein. Wir haben heute einen Text aus dem 2. Timotheusbrief, 1. Kapitel, ab Vers 7, Vers 7 bis 10.
Dann lese ich gern mal. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner eines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters, Jesus Christus. Der, den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium.
Soweit. Ich möchte gerne zu Beginn beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns immer wieder durch dein Wort ansprichst. Und dein Wort ist unvergänglich. Du hast gesagt durch deinen Sohn, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber deine Worte werden bleiben. Und das spüren wir und das merken wir. Gerade dann, wenn wir in notvolle, beengende Situationen kommen, Herr, da spüren wir, wie dein Wort uns wieder aufrichtet, wie es uns klare Gedanken schenkt, wie es uns Hoffnung gibt und Zuversicht. Und Herr, darum bitte ich dich jetzt auch durch diese Worte, die du uns gegeben hast, dass wir sie in der rechten Weise vernehmen, dass wir sie verstehen durch deinen Heiligen Geist. Und wir brauchen dich, damit wir es mit offenen Ohren hören, auch mit einem offenen Herzen empfangen und dass es Frucht in uns bewirkt. Darin segne du uns. Amen.
Amen.
Ein wunderbarer Text. Es ist auch ein Vers, den ich oft schon zitiert habe, nicht nur vor anderen Menschen, sondern auch im Gebet selbst, dass ich mich daran erinnert habe, was denn ja Gott schon Wunderbares uns gegeben hat durch den Heiligen Geist. Vielleicht fangen wir damit mal an, Vers 7. Timotheus, manche Ausleger sagen aufgrund dieses Verses und einiger anderer Stellen, dass Timotheus vielleicht ein relativ furchtsamer Mensch gewesen sei. Ich finde das nicht unbedingt, denn wenn man sich die Situation anguckt, in der diese Gemeinde sich gerade befunden hat, Timotheus wurde an Ephesus zurückgelassen von Paulus und Paulus schrieb ja diesen Brief vermutlich aus der Gefangenschaft, einer seiner späten Briefe. Da wissen wir, dass die Verfolgung schon begonnen hat unter Herodes und dass der Druck von außen sehr stark war, aber auch von innen, von den Irrlehrern. Und darauf geht Paulus ja explizit in den Timotheusbriefen ein. Wenn man dann sagt, dass jemand furchtsam ist, wenn er für eine Herde Verantwortung übernommen hat, vielleicht auch als junger Mann, ich finde, das wird dem vielleicht nicht ganz gerecht. Aber was denkst du?
Ja, vor allem, da wir so Verfolgungssituationen und Szenarien noch gar nicht persönlich erlebt haben, ist es immer so leicht, ne, so vom hohen Ross und mit einem Rückblick auf die Geschichte sowas zu sagen. Ja, Timotheus wurde ja auch als sehr junger Mann berufen und ordiniert. Allein das ist schon eine gewaltige Aufgabe, eine Gemeinde zu leiten in so jungen Jahren. Jetzt immer Leute, die sind ja schon viel älter, wo man meint, sie sind weiser, die dann vielleicht dann auch irgendwie Anforderungen stellen oder Druck auf so junge Leute ausüben. Schon das war für sich herausfordernd. Genau, und dann noch die Verfolgungssituation, die ja dann auch im ganzen Römischen Reich immer größer wurde, immer heftiger. Nero hat ja die Christen dann auch wirklich verfolgt. Und ja, Paulus schreibt aus seinem Gefängnis. Und ja, es war schon, glaube ich, auch gefährlich, allein in Verbindung mit Paulus zu stehen, weil er ja auch aufgrund der Verkündigung des Evangeliums ins Gefängnis erst kam, die Juden Paulus überhaupt nicht leiden konnten, nachdem er sich zu Christus bekannt hat. Und ja, in dieser Situation überhaupt noch im Amt zu sein und überhaupt noch die Gemeinde zu führen, ich denke, viele wären weggelaufen, ist schon mal ein gutes Stück. Ich denke, man sollte das nicht tun. Manchmal sagt man sowas vorschnell, ah, der ist schüchtern, der ist ängstlich. Beim Apostel Thomas hat man das auch gemeint, der ist dann, nachdem er erfüllt war mit dem Heiligen Geist, bis nach Indien gegangen, hat das Evangelium verkündet. Wir sollten vorsichtig sein mit so vorschnellen Schlüssen.
Ja, ich denke auch daran, dass Jesus ja ganz allgemein sagt zu seinen Jüngern und damit auch zu uns, denen, die ihm nachfolgen möchten, in der Welt habt ihr Angst. Und ich meine wohl, wenn man nur genug Lebenserfahrung gesammelt hat, dann wird man auf genug Punkte in seinem Leben zurückblicken an Situationen, in denen man sich ohnmächtig gefühlt hat, Angst hatte, nicht wusste, wie es weitergeht. Und gerade dann, wenn es um Verfolgung geht, wenn es darum geht, dass man seinem Glauben Taten folgen lässt, dass man standhält, auch einer großen Anfechtung von innen oder von außen, dann denke ich, braucht man gar nicht auf andere zu gucken, sondern merkt, wie wichtig das ist, dass man gestärkt wird im Glauben. Und genau das passiert hier. In Vers 7 heißt es, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Also das ist vielleicht das Erste, was wir festhalten dürfen, was wir nicht haben. Wir haben keinen Geist der Furcht bekommen. Es gibt wohl auch so etwas, ja, wie einen furchtsamen Geist zu haben. Das kann man sich ja, glaube ich, bildlich vorstellen, wenn man von allem und jedem sofort verunsichert wird, wenn es an einen rankommt. Und da ist man von, glaube ich, von seiner inneren Haltung, von seiner Prägung kann man sehr unterschiedlich sein, von seinem Naturell. Aber ich glaube auch, dass es bis hin ins Krankhafte gehen kann, dass man sich zersorgt, dass man auch von Kleinigkeiten, dass man sofort das Schlimmste daraus macht. Und manche Situationen können sehr schwer sein, aber in Gedanken lässt man sich so davon gefangen nehmen, dass alles darum kreist, dieses Karussellfahren mit den Ängsten und Sorgen.
Ja, und das ist tatsächlich auch ein bisschen auch eine Charaktersache. Manche lassen einfach so Schwierigkeiten, Probleme nicht so sehr an sich ran, reagieren recht selbstbewusst und dominant. Manche sind sensibler und dann ist noch der Fall, den du sagst. Und manche, die drehen sich in diesem Sorgenkarussell immer weiter. Ich würde bei Timotheus schätzen, er war vielleicht sensibler. Er hat das gespürt, das ist eine Anfechtung der Furcht, der Sorge. Aber ich würde nicht sagen, dass er von sich aus einer war, der so in diesem Gedanken- und Furchtkarussell die ganze Zeit unterwegs war. Aber es gibt diese Anfechtungen. Und ich meine, Paulus hat immer wieder berichtet, wie viele Leute sich von ihm abgewendet haben. Also viele sind praktisch diesem Karussell erlegen, haben aufgegeben, haben hingeschmissen. Aber so nicht Timotheus. Aber er muss auch erstmal dieser Anfechtung begegnen. Und das soll er nicht aus seiner eigenen Kraft machen.
Und genau. Und das ist ja das Gegenmittel, das gegeben wird. Denn wenn man sich vorstellt, macht es einen Unterschied, ob ich mich von der Furcht, von der Sorge, von der Angst immer wieder vereinnahmen lasse oder nicht? Ganz klar, es macht einen riesigen Unterschied, ja, in meiner Lebensweise, in dem auch in der Art meiner Lebensqualität, die ich genießen oder nicht genießen kann. Und deshalb ist die Frage, wie komme ich denn da raus? Also wenn ich merke, es gibt Situationen, in denen ich dann gefangen bin, das kennt ihr vielleicht auch, liebe Zuhörer, wenn ihr an Situationen denkt, wo ihr nicht wisst, wie es weitergehen soll, wo ihr so eine Bürde spürt, vielleicht auch nachts, wenn man allein im Bett liegt und dann über sein Leben nachsinnt und vielleicht gar nicht mehr so rauskommt aus diesen Gedanken. Was kann da helfen? Hier geht der Vers weiter. Sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Also Gott hat uns einen Geist gegeben, der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ich finde die Formulierung ziemlich interessant, weil die auch etwas offenbart. Wenn Gott uns einen Geist gegeben hat, der uns in diesen drei Punkten stärken soll, ausrüsten und zurüsten soll, dann bedeutet das ja, dass das Limit, das in uns gesetzt ist, relativ eng gespannt ist. Also wir kommen da schnell an unsere Grenzen. Und wenn man das jetzt mal anguckt, ja, der Kraft, da gibt es eine andere Verheißung. Ich weiß nicht, ob dir das einfällt mit, das war mal eine Jahreslosung. Ich fand die so passend. Deshalb ist die mir auch da durch den Kopf gegangen, dass Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist. Mhm. Manche Übersetzungen sagen ja auch in der Schwachheit. Mhm. Ja, und das bedeutet ja nicht, dass wir aus uns heraus eine Kraft aufstellen müssen oder können, um dem zu widerstehen, auch diesen angstvollen Situationen, sondern dass wir zugerüstet werden und gerade dann, wenn wir uns unserer eigenen Schwachheit bewusst werden. Ich denke, dass wir als Menschen alle gegenüber Gottes Kraft bedürftig und schwach sind, aber diese Einsicht muss kommen. Ja, es ist nicht meine Kraft.
Ja, wir werden sicherlich von Gott zugerüstet. Sind wir schon gleich geworden, nachdem wir Christen wurden, durch den Heiligen Geist. Aber wir müssen uns auch von ihm führen lassen. Und der Heilige Geist beschenkt uns dann mit Kraft, Liebe, Besonnenheit bzw. Zucht. Aber dafür ist es wichtig, dass wir uns auf ihn fokussieren, dass wir voll auf ihn setzen. Und gerade wenn so Gefühle der Angst und der Furcht und der Feigheit kommen, dann ist das oft, weil wir auf unsere sehr kleinen und begrenzten Möglichkeiten sehen. Wir sind ja sehr limitiert und es ist wirklich so, dass es immer wieder auch sehr schwierige und sehr herausfordernde bis gefährliche Situationen gibt. Und ja, da ist die natürliche menschliche Reaktion absolut nachzuvollziehen. Aber wir sind ja geistliche Wesen. Als Christen lebt der Heilige Geist in uns und da sind wir herausgefordert. Und da erinnert der Apostel Paulus Timotheus dran, dass wir eben einen Geist empfangen haben, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und da steckt ein unglaubliches Kraft, Liebe und Besonnenheitspotenzial von übermenschlicher, von göttlicher Ausmaß. Und ja, und da müssen wir draus schöpfen. Und das sagt interessanterweise ein Apostel Paulus, der selbst in einem, ja, ich sag mal, menschlich sehr schlimmen Zustand ist, ist im Gefängnis und er war da wahrscheinlich schon einige Jahre. Der zweite Timotheusbrief ist wahrscheinlich der letzte Brief, den er verfasst hat. Und ja, als Gefangener, der vielleicht sogar schon das Todesurteil erhalten hat und eigentlich nur noch auf die Vollstreckung wartet, ist er eigentlich in einer selbst noch viel brenzlicheren Situation als Timotheus, sein Jünger. Aber er ermutigt Timotheus. Man merkt, wie Paulus praktisch aus dieser Kraft, aus dieser Liebe und Besonnenheit des Heiligen Geistes reagiert. Und er befiehlt das jetzt seinem Jünger Timotheus auch an.
Ja, das imponiert mir schon, dieses Verhalten auch von Paulus. Ja. Dass er selber, hat ja etliche Briefe aus der Gefangenschaft geschrieben, den Brief der Freude, Philipperbrief, ja, und es ist immer so anders, als man es erwarten würde von einem Menschen unter diesen Umständen. Und da zeigt er ja auch, dass er selber das lebt, was er da sagt, dass er selber dort seine Kraftquelle hat und dass sie nicht an den äußeren Umständen liegt, sondern an dem, was er sich von Gott schenken lässt. Ich finde, das ist auch ganz eindeutig, wenn man fragt, wer braucht denn mehr Kraft? Wer denkt denn, dass er mehr Kraft braucht in seinem Leben? Wer könnte gut mit mehr Kraft durch sein Leben gehen? Und da wird kaum jemand sagen, nee, ich hab schon zu viel Kraft, ja. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Ja, höchstens mein vierjähriger Sohn, aber sonst wohl eher nicht. Und dann das Zweite, das ist ja auch schon erwähnt, die Liebe. Wir wissen ja auch, was im Korintherbrief formuliert ist, da werden wir durch den Apostel auch eingeführt, wie wichtig die Liebe ist und was passiert, wenn wir alles hätten, aber die Liebe nicht.
Ja, und das ist hier diese Agape-Liebe, die hier im Griechischen steht, die sich aufopfernde Liebe, eine aufopfernde Liebe für Jesus, für sein Evangelium und die Liebe auch, die Jesus für uns hat, ja. Also diese Liebe ist da gemeint und die soll uns stärken. Diese Liebe hat Jesus ans Kreuz geführt. Da ist er ohne Widerspruch, ohne wie ein Lamm zum, wie sagt man, zum Scheren geht, ja, zum Geschoren werden ist er hingegangen, ja, und ist für uns gestorben. Und das ist bezeichnend. Diese Liebe, die soll auch für uns Christen maßgeblich sein. Ich glaube, das verwechseln wir oft in unserer heutigen Zeit. Wir denken, ja, wir werden Christen, alles regelt sich, alles wird easy und entspannt und wir haben eigentlich keine Kämpfe mehr. Warum auch Opfer? Das ist ein total falsches Denken. Also hätte man das früher den Jüngern in den ersten Jahrzehnten gesagt, die hätten die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, hätten gesagt, nein, also mit Christus leben heißt auch mit Christus leiden. Apostel Paulus betont das so oft und ich denke, wir müssen uns auch öfter wieder verkündigen. Ja, mit Christus leben heißt auch Opfer bringen. Nicht um errettet zu werden, aber um ihm nachzufolgen, weil der Weg ist steinig. Die Tür, die zum Heil führt, ist eng, ja. Und wir müssen alles einsetzen. Unser ganzes Leben wollen wir ihm geben, wollen wir ihm schenken. Es ist nicht diese breite Straße, die man so runterschlendert.
Ja, ich denke manchmal, dass Paulus auch deshalb in bestimmten Kreisen so unbeliebt ist, weil er immer wieder den Finger auf die Wunde legt und auch Themen benennt, die wir ganz gerne unter den Teppich fallen lassen würden. Aber damit ist er ja genau in der Richtung unterwegs, die Jesus uns vorgegeben hat. Hat er auch gesagt, wer ihm nachfolgen will, der soll sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen. Das ist nicht eine Einladung zum Wohlstandsevangelium. Alles wird gut, ja, du wirst reich, du bleibst gesund, du wirst ewig leben, du wirst niemals mehr Sorgen haben, wenn du mir nachfolgst, sondern eigentlich das Gegenteil. Ja, einen schmalen Weg gehen, den beschwerlichen Weg gehen, weil man weiß, es lohnt sich und das Ziel ist vor Augen.
Ja, es ist eigentlich so ziemlich das Gegenteil von dem, was wir oft so in diesen Wohlstandsevangeliumskreisen hören, ja. Da heißt es, lebe deinen Traum, alles, was du dir wünschst, kannst du bekommen, wenn du nur dies und das und vor allem, also hier Leid und Schmerz und all das wird dir erspart bleiben, Krankheit auch nicht mehr, wer Jesus nachfolgt, der ist mit allem reich gesegnet. Ja, wir sind sehr reich gesegnet, ja. Aber das heißt nicht, dass wir nicht leiden müssen. Das heißt nicht, dass wir einen Weg haben ohne Herausforderungen. Und gerade das ist so wichtig, dass wir in den Herausforderungen doch uns an Jesus klammern. Dass wir dann uns konzentrieren und fokussieren auf den Heiligen Geist, der uns beschenkt mit Kraft. Ich denke, es ist oft auch so falsch, wenn wir beten, oh Gott, nimm uns diese Herausforderung aus dem Leben. Wir sozusagen ebne unseren Weg so ganz glatt, dass wir gar nicht mehr angestrengt sind, dass wir praktisch darüber schweben. Ich denke, wir wachsen vor allem in den Herausforderungen. Wir sollten eigentlich beten, dass wir mit Gottes Hilfe diese Herausforderungen überwinden, nicht, dass Gott sie wegnimmt.
Ja, ich bin überzeugt davon, von dem auch, was uns in seinem Wort überliefert ist, dass Gott es ganz wichtig ist, dass wir heranwachsen, dass wir nicht so in einem geistlichen Babystadium bleiben, sondern dass wir uns entwickeln, dass wir das Potenzial, das er in uns gesetzt hat, freilegen. Also, dass wir uns verändern, dass wir mehr zu den Werten, zu denen wir auch schon berufen sind, dazu später mehr. Und das kann man nicht innerhalb der Komfortzone. Das ist verständlich, dass wir uns rein menschlich gesehen immer wieder in diese Komfortzone zurückbegeben wollen, aber es ist die Anstrengung wert, dass wir da rauskommen, weil dort entsteht Wachstum außerhalb der Komfortzone. Ich kenne auch Menschen, und darum sage ich es gerade jungen Leuten, dass sie darauf achten, sich immer wieder herausfordern zu lassen, dass sie Herausforderungen annehmen, vielleicht sogar suchen. Wenn sie merken, sie kommen an ein Limit, sie sind begrenzt, dann ist es genau richtig, weil dann Gottes Geist auch wirksam ist. Und ich sage das besonders deshalb jungen Leuten, weil es dort noch einfacher ist. Die haben natürlich auch schon natürliche Herausforderungen. Die müssen viele Entscheidungen im Leben treffen, die darüber bestimmen, in welche Richtung sie sich weiterentwickeln. Und ich sehe das auch, dass die Türen mit den Jahren zugehen. Und die Möglichkeiten werden uns immer weiter genommen. Das Wachstum, das innere Wachstum kann nicht mehr so ungebremst, sage ich mal, ungehindert voranschreiten. Und dann ist schon die Frage, ja, wer bin ich denn? Wer bin ich denn mit 50, wer bin ich mit 60, mit 70 oder 80, wenn ich so lange leben darf? Von dort aus gesehen wird es schwieriger, sich immer wieder zu überwinden, aus seiner Komfortzone herauszutreten, ist aber trotzdem nach wie vor notwendig, solange wir leben. Denn wenn wir innerhalb der Komfortzone sind, dann wird die immer kleiner und alles andere wird immer beschwerlicher. Selbst die Dinge, die vorher in unserer Komfortzone waren, die am Rande der Zone waren, die werden irgendwann plötzlich außerhalb liegen. Wir werden uns immer weiter auf uns zurückziehen und alle anderen sind schuld. Gott ist schuld, die anderen Menschen sind schuld und uns geht es nicht gut. Ja, und davor will uns Gott bewahren. Ich weiß, Botschaftsevangelium klingt super, ne? Du hast es ja gerade auch erwähnt, was sich dahinter verbirgt. Die Leute strömen rein, die wollen das hören. Ja, die wollen solche Verheißungen haben. Das Problem ist nur, wenn sie dann selber in so eine Situation kommen, wo sie merken, ich bin krank. Ja? Oder ich habe verstanden, ich bin endlich. Oder ich gewinne doch nicht im Lotto, obwohl ich das schon seit 30 Jahren versuche. Oder was auch immer. Ja? Dann hinterfragen sie alles. Dann fallen sie ganz hart auf den Boden, weil sie sagen, es funktioniert nicht. Ja? Das Ganze mit Gott ist eigentlich eine Lüge. Und dann hat der Widersacher gewonnen.
Ja, genau. Aber er hat auch gewonnen, wenn wir uns des Evangeliums schämen. Deshalb ermutigt hier Paulus Timotheus, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Also, wenn ich da so denke, sich um Jesus und das Evangelium schäme, dann denke ich auch an Jesu Worte, der gesagt hat, na, wer sich vor den Menschen vor mir schämt oder wer sich dann nicht zu mir bekennt, vor dem werde ich mich auch nicht vor meinem Vater im Himmel und vor den Engeln zu ihnen bekennen. Also es ist so wichtig. Ich meine, es ist unser Missionsauftrag. Und ich meine, es ist unsere Rettung, Jesus. Ne? Er hat alles für uns gegeben. Unser Leben in der Ewigkeit haben wir nur durch ihn, dadurch, dass er alles hier auf Erden gegeben hat, die ganze Schande und Schmach für nichts erachtet hat, aus Liebe zu uns. Und das ist eine Siegesnachricht für uns. Wir können voller Dankbarkeit sein und Scham, das versucht der Feind uns da irgendwie immer wieder reinzudrücken. Irgendwie, dass wir uns schlecht fühlen und denken, oh, wir können jetzt nicht über Jesus reden, das ist Privatsache. Das stört hier vielleicht den Frieden. Da gibt es sicherlich Widerworte. Und überhaupt fühle ich mich so schwach. Habe ich wahrscheinlich nicht die richtigen Worte. bin kein professioneller Evangelist, dann lasse ich es lieber bleiben. Ja, und der Feind, der versucht uns dann, wie du sagst, immer mehr in die Komfortzone zu treiben, immer mehr in die Höhle wieder zurückzudrängen, ja, in der wir uns manchmal so zurückziehen, ja, sondern, und das möchte Gott nicht, ja, und er möchte uns ermutigen. Und Paulus sagt das, ja, es ist manchmal so ein einfacher menschlicher Reflex, sagen, oh, da in meiner Komfortzone, da bin ich sicher, da kann nichts passieren. Ja, da kann nichts passieren, auch nichts Gutes. Und das ist so schade, das ist so schlimm, weil da können keine Menschen das Evangelium hören. Da können wir nicht Licht sein. Das ist wie Licht unter einen Scheffel stellen. Ja, da geben wir diese wunderbare Botschaft nicht weiter. Und da können deshalb Leute nichts von dem Weg zu Jesus im Himmel hören. Ja.
Ist ein interessanter Gedanke, auch diese Fortführung, dass wir all das bekommen, diese Grundlage durch den Heiligen Geist uns gegeben ist, damit wir etwas daraus machen. Also nicht nur, damit wir es genießen, sondern damit wir auch etwas Positives, etwas Wertvolles konstruieren. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses. Also all das, was vorher gesagt ist, ist eine Begründung dafür, dass wir uns nicht schämen sollen. Und wessen sollen wir uns nicht schämen? Des Evangeliums. Also des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Also ich denke, das kann jeder nur für sich als selbst überprüfen. Wie bereit bin ich auch, ein Zeugnis zu sein? Und was sehen denn die anderen Menschen in mir und durch mich? Dass ich ganz normaler Mensch bin, das muss ich niemandem verhehlen. Ich muss nicht so tun, als hätte ich keine Probleme oder würde alles glatt laufen. Das würde ja auch eine Täuschung sein, eine Selbsttäuschung, aber auch ganz sicherlich ein unglaubwürdiges Zeugnis nach außen. Aber die Frage, wie ich mit den Herausforderungen umgehe, welche Sicherheit ich eigentlich habe, auf welchem Grund ich stehe, das ist ein Zeugnis für die Welt. Und das ist das, was Jesus ja initiiert hat, wenn er uns nennt, wir sind das Licht der Welt, wir sind das Salz der Erde. Das ist genau das, dass wir nicht so tun, als wären wir besser, als wären wir stärker, als wären wir bewahrter, sondern in all den Dingen sagen, wir sind nicht alleine. Es ist jemand, der mir Orientierung gibt, der meine Ohnmacht ausfüllt, dem ich vertrauen kann.
Und hier heißt es ja auch, dass er sich auch Paulus nicht schämen soll, also des Gefangenen oder des Sklaven Jesu Christi, ne? Ist natürlich etwas schwierig. Man muss sich das so vorstellen, zu der Zeit des Timotheus war das Evangelium noch nicht auf der ganzen Welt verbreitet. Das war nicht, sagen wir, wie wir das manchmal so umgänglich sagen, eine Weltreligion oder so. Ja, es war ein Glaube, der noch sehr klein war in der Ausbreitung und sich zwar schnell ausbreitete, aber es war alles nur jetzt ein paar Jahre und Jahrzehnte her, seitdem Christus gewirkt hatte. Jesus selbst ist am Kreuz gestorben. Der Apostel Paulus, der praktisch ja für die Verbreitung auch unter den Nationen hauptverantwortlich war, der war im Gefängnis, erwartete sein Todesurteil. Und das waren eigentlich schon relativ düstere Aussichten. Und sich sozusagen berufen, hier mein Mentor ist der Apostel Paulus, der jetzt in Rom im Gefängnis sitzt und der auf sein Todesurteil wartet, das ist auch für Timotheus eine gewisse Herausforderung gewesen. Ja, wenn man im Gefängnis ist und das Todesurteil erwartet, dann geht damit auch meistens so eine soziale Ächtung mit rein. Also viele, die das dann hören, sagen, oh, so einer ist der verdient es vielleicht nicht anders oder der hat einiges falsch gemacht, deshalb ist er jetzt in dieser Situation. Und aber auch dessen soll er sich nicht schämen. Ne? Die wollen beide dem Evangelium treu sein, das verkünden und sich nicht ihres Herrn und Heilands schämen.
Wenn man schaut an das Ende des Verses, also was dem folgt, wenn man sich nämlich nicht schämt, dann wird einem auch eine gewisse Leidensbereitschaft abverlangt, sondern leide mit mir für das Evangelium. Also es geht nicht nur darum, sich nicht nur für ihn zu schämen, sondern ja, eine Leidensbereitschaft aufzubringen. Und das ist ein riesiges Thema, wenn wir heute über Leidensbereitschaft reden, auch in unseren Gemeinden, dann frage ich mich schon manchmal, wie weit ist die denn eigentlich vorhanden? Was würde passieren, wenn es hier Verfolgung gäbe? Wenn man sagt, jetzt in Corona-Zeiten klingt das natürlich sehr komisch, wenn ich sage, ihr dürft euch nicht mehr treffen, ihr dürft nicht mehr miteinander beten, nicht mehr singen, ihr dürft nicht die Bibel bei euch haben. Es gibt ja viele Länder auch in unserer Zeit, in denen das tatsächlich offiziell untersagt ist.
Ja, ich sage das sehr ungern, aber ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben über Christenverfolgung im 4. Jahrhundert, Anfang des 4. Jahrhunderts, wo die Christenverfolgung im Römischen Reich so ihren Höhepunkt unter Diokletian und so gefunden hat. Und da war es dann immer so, dass wenn ein gewisses Maß an Verfolgung latent die ganze Zeit vorhanden war und dann etwas die Verfolgung angezogen hat, da waren die Christen ganz gut gerüstet, weil sie Verfolgung auf eine Weise gewohnt waren. Auch als sie sich verschärft haben, waren sie widerstandsstärker, ja, haben nicht gleich irgendwie im vorsorglichen Gehorsam dem Kaiser geopfert und ihn als Gott anerkannt, sondern sind in den Untergrund gegangen. Wenn aber eine sehr, sehr lange Friedenszeit war, wo es überhaupt gar keine Verfolgung gab, dann sind sehr, sehr viele abgefallen. Das wissen wir auch häufig heute nicht mehr, wenn wir uns da nicht mit den Quellen genau beschäftigen, weil ja die Märtyrer und die ganz frühen Christen werden sehr verherrlicht, ne? Das wird sehr glorifiziert, aber da gab es wirklich auch sehr, sehr viele Abfälle, sodass manchmal wirklich die Christen schon vorsorglich, noch bevor irgendwie die Verfolgung eingesetzt sind, irgendwie in die Foren gelaufen sind und praktisch den Herrn verleugnet haben, um ihr eigenes Leben zu retten, nachdem so eine lange Friedenszeit war. Und da, wenn ich auf heute sehe, haben wir auch eine sehr lange Friedenszeit hier in Mitteleuropa gehabt und haben sie bis jetzt noch. Und wir sind Verfolgung einfach überhaupt nicht mehr gewohnt und wissen eigentlich nicht, mit Entbehrungen zu leben. Und da fürchte ich, dass wenn wirklich starke Verfolgung einsetzt, es würde mich überraschen, wenn das anders aussieht als in den ersten Jahrhunderten, wo Christen nach einer Ruhephase dann starke Verfolgung erlebt haben und dann in großer Zahl abgefallen sind. Möge uns der Herr davor schützen, ja. Aber.
Ja, und auch uns bewahren, auch als Gemeinde, dass es uns nicht so ergeht, dass wir mehr an menschlichen Regeln und an Kulturgütern festhalten als am Evangelium oder an unserem Lebenskomfort. Das begegnet mir im Kleinen auch in christlichen Gemeinden, wo beispielsweise menschengemachte Traditionen, ich rede nicht von biblischer Tradition, ich bin ein großer Fan und Anhänger biblischer Tradition. Mhm. Das wird manche erstaunen, aber es sollte es nicht. Bin aber kein Freund von toten menschlichen Traditionen, die andere Menschen einengen und es ihnen schwer machen, sie selbst sein zu können. Und ich sehe aber, wie viele gerade an den Dingen festhalten, weil es ihnen vermeintliche Sicherheit gibt. Also solche Sachen gehören genommen, damit die Leute erkennen, das ist eben nicht die Sicherheit. Ja? Sie gehen auf was ganz anderes zu. Und wie wenig kommt da aber auch an emotionalem Festhalten am Evangelium hervor? Dass Leute wirklich sagen, ich bin da, an der Stelle bin ich leidensbereit. Da bin ich wirklich, bin ich bereit, den geraden Weg zu gehen, selbst wenn ich angefeindet werde, das Evangelium aufleuchten zu lassen, die gute Botschaft von Jesus Christus. Also manche Gemeinden haben sich ja eher getrennt, weil es da unterschiedliche Meinungen gab, jetzt übertrieben über die Farbe des neuen Teppichs im Gemeindesaal. Und,
traurig.
Ja. Ja, oder auch in unserer Gemeinde mag es das ja auch geben, dass man an Äußerlichkeiten festhält. Da fallen mir schon gewisse Punkte ein. Ich denke aber, da ist es notwendig, dass sich Menschen wirklich aus ihrer Komfortzone herausbegeben und fragen, was ist eigentlich das Evangelium in ihrem Leben? Ja, und was dagegen ist Tradition? All das, auch das Gebäude hier wird irgendwann verfallen. All das, was ich mit meinen Händen aufgebaut habe, ist nicht für die Ewigkeit geschaffen. Aber es gibt Dinge, die für die Ewigkeit geschaffen sind und um die sollte ich mich sorgen. Eins davon ist meine Seele.
Ja. Das ist genau richtig. Ja, in Vers 9, da lenkt der Apostel nochmal den Blick auf Jesus und all das, was von Jesus kommt. Hier, der uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und nach der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben. Ja, das ist eigentlich das, was wir tun sollen, gerade in Zeiten der Bedrängnis, aber auch sonst immer unseren Blick auf Jesus, nicht auf die Umstände richten. An Jesu Hand, da gehen wir sicher. Und ich denke, da können wir auch uns dann klar machen, wer wir in Jesus sind. Und ich glaube, darauf spielt hier der Apostel Paulus an.
Ja, wir sind gerufen. Die Frage ist, ob wir diesem Ruf folgen und auch wie wir dem folgen. dass wir folgen. Ich nehme an, dass die meisten, die überhaupt hier auch teilnehmen, die sich diese Minuten zu Gemüte führen, hier zuhören, dass sie schon gläubig sind, dass sie bekehrt sind, dass sie dem Ruf Jesu nachfolgen. Aber es ist nicht nur eine Sache, der ich einmal mein Leben preisgebe und unterordne, sondern es ist eine Sache, die ich in der Lebenspraxis jeden Tag neu entscheiden muss, weil sich ja bestimmte Entscheidungen auch aufbürden oder sich mir anbieten. Und dann kann ich den nicht ausweichen. Die Frage ist immer, suche ich meinen Weg oder suche ich den Weg Gottes? Und das muss nicht immer das Gleiche sein. Manchmal kann es das sein, dann sind es eindeutige Dinge und manchmal sind es Sachen, die mich herausfordern, die es dann auch im Kleinen zu beschließen gehen. Ne? Flippe ich da aus, wenn mir jemand dies oder das sagt oder höre ich mir das an? Das ist beispielsweise eines, wenn man die Besonnenheit gar nicht beleuchtet, ne? Aber bin ich bereit, mich dem Wirken Gottes anzuvertrauen? Und nicht nur in menschlichen, in fleischlichen Bahnen weiterzugehen.
Mhm. Ja, und das Ding ist, es geht ja wirklich nicht, seine eigenen Träume zu leben, sondern Gottes Traum zu leben. Und ich denke, wir sind berufen, kann man vielleicht auch sagen, beschenkt mit einem wunderbaren Weg, den uns Gott anvertrauen möchte. Ja, den können wir gehen in dem Moment, wo wir uns für Jesus entscheiden, wo wir Christen werden, wo wir gerettet werden. Aber dann auch diesen Weg des Segens zu gehen, da sind wir nicht, erleben wir nicht nur Segen, sondern sind auch ein Segen für viele anderen Menschen in unserem Umfeld. Und da können wir Gott am meisten Ehre geben, weil wir dann uns auf ihn verlassen, weil wir auf ihn schauen und sagen, hey Gott, wir machen uns ganz abhängig von dir. Wir wollen deinen Weg gehen, ohne Wenn und Aber, ohne irgendwie links oder rechts abzuweichen. Und ja, das ist eigentlich dann auch der Weg, nein, nicht eigentlich, das ist der Weg, der uns erfüllt. Das ist der Weg, wo wir trotz Schmerz und Leiden, trotz manchmal Gefühle der Schwachheit, wie wir sind, aber dann wirklich wieder Stärkung erleben, weil wir durch den Heiligen Geist getragen werden, wo wir merken, wie wir abhängig sind von Gott, wo wir merken, dass wir zum Ziel geleitet werden von Gott, wie wir auf einmal Hindernisse überwinden können, die wir sonst gar nie überwinden konnten. Und dazu hat uns Gott berufen. Und das ist eigentlich so schön, dass Gott eigentlich für uns einen übermenschlichen Weg für uns hat. Ein Weg, der göttlicher Natur ist, weil er von Gott vorbereitet ist. Und eigentlich so schade, dass wir oft versuchen, unseren Menschlichen daneben zu legen und sagen, könnte der nicht besser sein?
Ja, und das kann er nicht. Ne? Also das ist der Unterschied zwischen, du hast es formuliert, dem Traum Gottes und den menschlichen Träumen, die wir manchmal haben. Unsere menschlichen Träume können durchaus Albträume für andere sein. Ja, aber der Traum Gottes, das ist etwas Segensreiches. Das ist genau das Ziel, für das es sich lohnt, einzustehen und auch sein Leben zu widmen. Wir haben in Vers 10 haben wir dann das Wort von der Offenbarung, dass in Jesus Christus all das ans Licht gebracht worden ist. Und was ist ans Licht gebracht worden? Ja, dass Jesus die Macht des Todes gebrochen hat, dass er den Tod überwunden hat für uns. Und nicht nur, dass etwas weggenommen worden ist, sondern dadurch entsteht etwas, nämlich das Leben, ja, ein unvergängliches Wesen. Und das ist uns vor Augen geführt worden. Und ich finde, wichtig ist ganz stark das letzte Wort von unserem Abschnitt zumindest, den wir heute vorgelesen haben und besprechen, durch das Evangelium. Für mich sind zwei Begriffe hier ganz zentral im Abschnitt 7 bis 10 und das ist einmal Jesus Christus, in dem alles offenbart worden ist, durch den wir berufen worden sind und das andere ist das Evangelium, für das es sich lohnt einzutreten, für das es sich lohnt auch Leid auf sich zu nehmen und das die Macht hat, uns diese Angst vorm Tod und dieses Gefangensein in der Vergänglichkeit zu nehmen. Und wenn man davon befreit ist, dann glaube ich, lässt es sich ganz anders leben.
Ja, auch als Gemeinde. Deshalb denke ich, sollten wir als Gemeinde Christus und evangeliumszentriert sein. Ich denke, das ist der beste Mittelpunkt, den wir haben können, wenn wir uns nach Jesus und nach seiner frohen Nachricht ausstrecken. Wenn das in unserem Leben die höchste Priorität wird, wenn Jesus uns zum Vorbild bringt, auch so unbequem er auch immer wieder war. Ne? Er hat öfter den Finger in die Wunde gelegt, er ist oft gegen den Strom geschwommen. Er hat sich nichts gemacht aus der Meinung von Menschen. Es hat immer wieder für Empörung gesorgt, aber er ist für die Wahrheit eingeschritten. Er ist den Menschen in Liebe begegnet und er hat einen schmerzvollen und leidvollen Weg auf sich genommen, bis zum Kreuz für uns aus Liebe. Und ich denke, das sollten wir auch für unsere Mitmenschen tun. in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Liebe, in dieser Agape, in dieser sich aufopfernden Liebe, aufopfern für Gott, aber auch in Liebe zu unserem Nächsten. Und dann können wir auch all den Gefahren und all den schwierigen Situationen in Besonnenheit begegnen, weil wir denken, es ist hier auf der Erde ein Zwischenspiel. Es ist eine kurze Zeit von vielleicht 80, 90 Jahren. Dem entgegen steht die Ewigkeit, die ewige Freude, Herrlichkeit in Gottes Gegenwart. Und ich wünsche mir das, dass wir das so in den Fokus nehmen. Ich wünsche dir das, dass du das siehst, dass das hier auf der Erde, und wenn du manches hier lässt, weil du weißt, Gott hat was Besseres für dich, was Schöneres, dass du da nicht mit Trauer erfüllt bist, sondern mit Freude, weil du sammelst Schätze im Himmel, du darfst dich freuen auf was danach kommt. Das hier ist nichts dagegen. Leider erkennen viele das erst, nach dem Tod werden das wahrscheinlich viele erst erkennen, aber ich wünsche mir, dass wir das schon vor dem Tod erkennen und voller Vorfreude und voller Enthusiasmus Gott entgegenlaufen auf diesem von ihm für uns geebneten Weg des Segens.
Amen dazu. Ja, wir sind am Ende unseres Bibelgespräches. Ich denke, man hätte aus diesem Text noch ganz viel nehmen können, aber wir wollen die Zeit auch nicht über Gebühr überschreiten. Wir danken allen Zuhörern, dass ihr dabei wart, und jetzt wollen wir ganz gerne noch mit einem Gebet enden.
Herr Jesus, ich möchte dir so danken, dass du uns keinen Geist der Furchtsamkeit geschenkt hast. Ich möchte dir danken, dass wir uns eigentlich gar nicht fürchten brauchen, überhaupt nicht, weil wir haben den allmächtigen Gott an unserer Seite. Wir wissen, du beschirmst uns, du führst uns, du hast uns einen Geist der Kraft geschenkt, der Liebe und der Besonnenheit. Herr, du hast uns alles geschenkt mit dem Heiligen Geist, was wir brauchen, um Licht zu sein in dieser Welt, um ein Zeugnis zu sein, um andere Leute zu ermutigen mit deiner Liebe, Herr, um Leute zu beschenken, Herr, ihnen zu dienen, um wirklich dir Ehre zu geben. Und Herr, ich möchte wirklich bitten, dass du uns hilfst, unseren Fokus vielmehr auf dich, Jesus, und deine frohe Botschaft, auf das Evangelium zu legen und wirklich mit dem Blick auf die Ewigkeit voranzuschreiten. Herr, Siegesgewicht voranzuschreiten und nicht mit dem Blick zurück und nicht in aller Ängstlichkeit, sondern in aller Freude. Und ich möchte dir danken, dass du uns dazu freisetzen möchtest. Ich möchte danken, Herr, dass wir deine Gegenwart und deine Kraft immer wieder neu auch in dieser Woche erleben werden. Vielen Dank dir dafür. Amen.
Amen.